Die Korvette wurde deshalb bei Dunkelwerden auf Kurs zur Küste hingesetzt. Dann, eben bei Tagesanbruch, machte ein Boot von ihr los und fuhr, hin und her geworfen von den Wogen, nach der seichten kleinen Bucht, wo es einem Offizier im dicken Mantel und rundem Hut unter erheblichen Schwierigkeiten schließlich gelang, auf einem Streifen kiesigen Strandes zu landen. Dem Offizier gelang es, seiner Meinung nach unbemerkt von der Küste fortzukommen. Er kämpfte sich dann mannhaft durch Wind und Wetter nach Westen vorwärts, bis er auf eine öde, düstere Hochebene unter einem aschfahlen Himmel gelangte. In der Ferne schienen die schroffen, unwirtlichen Berge mit ihren aufragenden, kahlen Höhenzügen drohend auf ihn zu warten. Am Abend war er ihnen ziemlich nahe gekommen. Gleichwohl war er, wie der Seemann sagt, unsicher über seine Position und dazu hungrig, durchnässt und ermüdet nach einem Tag unablässigen Marschierens über zerklüftetes Land, währenddessen er sehr wenigen Menschen begegnet war und nicht die leiseste Kunde über den Weg hatte erlangen können, den Tom Corbin eingeschlagen. »Weiter, weiter, ich muss weiterkommen«, hatte er sich immer wieder ermahnt während dieser stundenlangen einsamen Anstrengung, getrieben eher durch Ungewissheit als durch irgendeine bestimmte Furcht oder bestimmte Hoffnung. Das verdämmernde Tageslicht erlosch rasch und verließ ihn im Angesicht einer eingefallenen Brücke. Er stieg in die Schlucht hinunter, durchwatete beim letzten Schimmer den schmalen Bach mit seinem reißenden Wasser, kletterte auf der anderen Seite aus der Schlucht hinaus und befand sich in tiefster Nacht, die sich ihm wie eine Binde vor die Augen legte. Der Wind, der in der Dunkelheit über die Breitseite der Sierra fegte, nachte sein Ohr mit seinem beständigen Heulen, das von einer aufgewühlten See herzurühren schien. Er hatte den Verdacht, vom Weg abgekommen zu sein. Schon bei Tageslicht war es schwierig gewesen, ihn mit seinen Furchen und Lehmlöchern und aus dem Boden hervortretenden Gesteinslagern, in der trübsinnigen Ödnis des mit Felsblöcken und Gruppen kahler Sträucher durchsetzten Heidelandes auszumachen. Aber, wie er sagte, er steuerte seinen Kurs nach dem Wind, den Hut tief in die Stirn gedrückt, den Kopf gesenkt und dann und wann innehaltend vor Mattigkeit, nicht des Körpers, sondern des Geistes, als sei nicht seine Körperkraft, vielmehr seine Entschlusskraft überfordert durch die Anstrengung eines beinahe für vergeblich gehaltenen Bemühens und durch die Unrast seines Fühlens. Während einer dieser Pausen hörte er, herbeigetragen von dem Wind, leise wie von weit her, ein Klopfen. Einfach ein Klopfen gegen Holz. Er bemerkte, dass sich der Wind plötzlich gelegt hatte. Sein Herz begann schneller zu schlagen, denn er trug in sich das Bild der Wüsteneinöde, die er während der letzten 6 Stunden durchwandert hatte, das bedrückende Gefühl, in einer unbewohnten Welt zu sein. Als er den Kopf hob, schwamm ein Funken Licht, irreführend, wie so oft in undurchdringlicher Finsternis vor seinen Augen. Während er in die Nacht spähte, wiederholte sich das leise Pochen. Und plötzlich fühlte er, mehr als dass er ihn sah, das Vorhandensein eines massiven Gegenstandes auf seinem Weg. Was war das? Ein Bergvorsprung? Oder gar ein Haus? Ja, es war ein Haus, als sei es aus dem Boden gewachsen oder stumm und bleich aus einem dunklen Schlupfwinkel der Nacht ihm entgegengekommen. Es ragte hoch über ihm auf. Er stand auf dessen Lehseite, noch 3 Schritte weiter, und er hätte die Hauswand mit der Hand berühren können. Es war ohne Zweifel eine Posada und ein anderer Reisender begehrte Einlass. Er hörte abermals das behutsame Pochen. Im nächsten Augenblick fiel ein breiter Lichtstreifen durch die geöffnete Tür in die Nacht. Byrne trat erwartungsvoll herzu, woraufhin eine Gestalt vor dem Haus mit einem erstickten Aufschrei fortsprang in die Nacht. Auch von drinnen war ein Aufschrei der Überraschung zu vernehmen. Byrne, der sich gegen die halbgeschlossene Tür warf, erzwang sich gegen beträchtlichen Widerstand Einlass. Eine klägliche Kerze, ein bloßer Kienspan, brannte am Rand eines langen Bohlentisches. Und in dessen Licht sah Byrne das noch stolpernde Mädchen, das er von der Tür fortgedrängt hatte. Es trug einen kurzen schwarzen Rock, einen orangefarbenen Schal und es hatte eine dunkle Hautfarbe. Die einzelnen Haarsträhnen, die herausgefallen waren aus der Masse seines Haares, das düster und dicht war wie ein Wald und mit einem Kamm hochgesteckt, bildeten einen schwarzen Nebel über der niedrigen Stirn des Mädchens. Ein schrilles, klägliches »Misericordia« kam in zweistimmigem Geheul vom hinteren Ende des langgestreckten Raumes, wo der Feuerschein einer offenen Herdstelle zwischen schweren Schatten hin und her zuckte. Das Mädchen fasste sie schließlich und holte mit zusammengebissenen Zähnen zischend Atem. Unnötig, über die lange Folge von Fragen und Antworten zu berichten, mit denen er die Ängste der beiden alten Frauen zu beschwichtigen suchte, die zu beiden Seiten der Herdstelle saßen, auf der ein großer, irdener Topf stand. Byrne musste sogleich an zwei Hexen denken, die das Gebräu eines tödlichen Gifttrankes überwachten. Doch wie dem auch sei. Als eine der beiden Frauen mühsam ihre gebückte Gestalt vorstreckte und den Deckel vom Topf hob, entströmte diesem ein appetitlicher Duft. Die andere bewegte sich nicht von der Stelle, sondern saß zusammengekauert da mit beständig wackelndem Kopf. Sie waren grässlich anzusehen. Ihre Hinfälligkeit hatte etwas Groteskes. Ihre zahnlosen Münder, ihre Hakennasen, die Ausgemergeltheit der rührigen und die hängenden gelblichen Wangen der anderen, der Schweigsamen, deren Kopf wackelte, sie wären zum Lachen gewesen, hätte einen der Anblick ihrer fürchterlichen physischen Erniedrigung nicht abgestoßen, einem ans Herz gegriffen in schmerzlichem Staunen über das unaussprechliche Elend des Alters, über die schreckliche Beharrlichkeit des Lebens, das schließlich zu einem Gegenstand des Abscheus und Entsetzens wird. Um über diesen Eindruck hinwegzugelangen, begann Byrne zu reden. Er sagte, er sei Engländer und auf der Suche nach einem Landsmann, der hier hätte vorbeikommen müssen. Kaum hatte er gesprochen, kehrte ihm die Erinnerung an seinen Abschied von Tom mit verblüffender Deutlichkeit wieder. Die schweigenden Dorfbewohner, der zornige Gnom, der einäugige Weinhändler Bernardino. Wie denn? Diese beiden unaussprechlichen Scheusale mussten die Tanten dieses Mannes sein. Im Bunde mit dem Teufel. Was sie auch früher einmal gewesen sein mochten. Es war unmöglich, sich vorzustellen, von welchem Nutzen solch gebrechliche Geschöpfe dem Teufel jetzt noch in der Welt der Lebenden sein konnten. Welche Valusea und welche Erminia, sie waren zu Dingen ohne Namen geworden.